für eine lange Zeit ist er sozusagen halb obdachlos, lebt irgendwie unter einer alten Tankstelle, ist schwer heroinabhängig und hat diverse Krankheiten, also ein Krebs, der sein Gesicht isst, also wirklich auffrisst.
Lecker Kunst, leicht verständlich. Ein Podcast von und mit Michael Nolte. Der Künstler Mino bringt dir moderne Kunst und Streetart aus den urbanen Hochburgen unserer Zeit in dein Wohnzimmer.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Lecker Kunst. Ich freue mich heute wieder ganz besonders, einen gefragten Spezialisten für das Thema Street Art hier gewinnen zu können. Er war schon mal in einer unserer Ausgaben. Ich freue mich ganz besonders heute auf Dr. Ulrich Blanger. Wir dürfen uns duzen, Ulrich. Ich begrüße dich erstmal heute zu dieser Ausgabe.
Hallo.
Wir haben heute ein Thema. Du hast mich auf dieses Thema gebracht. Mir war der Name des Künstlers so erstmal nicht präsent. Wir haben in den letzten 48 Stunden in der Redaktion tief dazu recherchiert und ich bin am Ende sehr, sehr begeistert. Ich freue mich total auf diese Ausgabe heute. Wir sprechen über The Godfather of Street Art, über einen Menschen, der leider nicht mehr lebt, über einen Künstler aus den 1970er, 1980er Jahren, Entstehung der Street Art in New York. Wir sprechen über eine tragische Figur, über einen Menschen, der eigentlich in die Vergessenheit geraten ist und über den man wenig zu recherchieren bekommt. Wir sprechen heute über Richard Hampton. Wer war Richard Hampton? Woher kam diese Person?
Richard Hampton, also wenn man so in den 80ern in ein Lexikon schaut, dann steht er, kommt aus New York. Wenn man genauer nachschaut, ist er aber eigentlich in Kanada geboren und hat da auch seine Ausbildung gemacht, erste Ausstellungen in so Mail-Art-Konzeptkunst-Kontext und der geht dann irgendwann nach New York und wird zu so einem prototypischen New Yorker East Village Art-Szene Künstler in den 80er Jahren und ist da wirklich überall, also auf allen Covern vom Life Magazine und so weiter, also hat eine unglaubliche Präsenz. Andy Warhol hat ihn mehrfach gebeten, ob er ein Porträt von ihm machen kann. Er hat immer abgelehnt. Also er spielt in dieser ganz hohen Liga. Es gibt einen frühen Artikel aus, ich glaube, Herald Tribune, wo gesagt wird, ja, ähnliches Level wie Keith Haring und Basquiat und ein bisschen teurer als Basquiat. Also zu der Zeit ist das eigentlich ein Name, der genauso bekannt ist wie für uns heute Basquiat oder Haring, aber in der Zwischenzeit hatte der halt dann diverse Abstürze, also war dann sehr bald stark heroinabhängig und hatte halt auch nie Lust, irgendwelche Kompromisse einzugehen mit Galeristen und mit dem Kunstmarkt und war sehr unzuverlässig und dadurch ist er ziemlich abgestürzt.
Ja, da kommen wir nochmal im Laufe dieses Podcasts genau über seine Lebensgeschichte. Lass uns einmal zur Verortung für die Hörer reingehen. Wo bewegen wir uns jetzt? Bewegen wir uns am Anfang in den 70er, 80er Jahren, New York, Zentrum der Street Art. Was entsteht da gerade und welche Rolle spielt er da gerade in dieser Situation?
Also er spielt eine ganz wichtige Rolle, also dieser Titel The Godfather of Street Art, das ist ja immer so ein Markenlabel, aber es gibt wenige, die das wirklich tragen können und ich würde ihn da dazu zählen, also er hat sehr viele Sachen zum ersten Mal gemacht, sehr früh gemacht, wo man dann also gerade in Amerika, wo ich eigentlich nichts Früheres kenne, also er fällt 1976 an, lebensgroßen Figuren, er ist ein Pionier nicht nur bei Schablonen-Graffiti, die er am Rande gemacht hat, also begleitend, aber vor allem für Paste-Ups hat er sehr experimentelle Arbeiten gemacht für damalige Zeit und uns also wirklich einen Standard gesetzt, der 30 Jahre kaum überboten wurde, also mit Papierqualitäten, das Ausbleichen der Sonne mitberechnet und solche Sachen und dann aber auch als Maler, also nicht nur als Konzeptart-Künstler auf der Straße, sondern auch als Maler mit seinen Shadow Men, die ja seinen Greatest Hits sind, von denen er mehrere hundert geschaffen hat, zuerst in New York ein paar hundert und dann bringt er das aber auch nach Europa. Aber zu der Zeit in New York, 1976, da ist er noch nicht in New York, da fängt er an in Kanada, Vancouver, und geht dann runter die Westküste, also San Francisco und so weiter. Da macht er seine erste große Serie. Dann zieht er eben nach New York, macht eine zweite Serie um 1980, I Only Have Eyes for You, und dann kommen Ende 81 die Shadow Man, und die sind der Durchbruch, die machen ihn weltberühmt.
Ja, gehen wir mal zurück, wenn man das vergleicht, ich habe Bilder gesehen, wie du gesagt hast, Andy Warhol wollte ihn porträtieren, wo er als sehr schöner junger Mann, als Künstler dort in Szene gesetzt ist, und spätere Fotos oder filmische Beiträge, wenn man die sieht, die sind dann erschreckend, wie auch der Zerfall in seinem Gesicht ist. Gehen wir nochmal zurück in den Anfangszeiten, ein Kanadier, der in die USA emigriert, dort in New York irgendwo dann sich festsetzt. Und er beginnt ja mit einer ganz coolen Idee. Er macht eine Image-Mass-Murder-Serie. Das heißt, er sucht Tatorte auf von Tötungsdelikten und markiert die letzte Spur der Opfer am Boden. Markiert er die mit weißer Farbe und dann mit roter Farbe für das Blut, was dort vergossen wurde. Was war das für eine Serie? Was wollte er damit bewirken?
Also wir können noch eins weiter zurückgehen, weil diese Serien alle ganz stark zusammenhängen. Es gibt noch eine frühere Serie, über die aber keine Fotos bekannt sind. Und zwar hat er da Spiegel aufgehängt. Und in diesen Spiegeln steht sowas wie Do you know this face? Also kleine Spiegel, die irgendwo in Vancouver, also seinem Beginn, aufgehängt hat. Das sind die ersten Straßenarbeiten. Die sind aber wirklich so im mysteriösen Bereich. Die kennen wir nur aus Zitaten. Und dann kommt eben diese Image Mass Murder Serie. Und da gibt's sehr viele Mythen drüber. Aber die wahrscheinlichste Story ist meiner Ansicht nach, dass er immer mit zwei Leuten unterwegs war, unterschiedliche Freunde. Einer hat sich auf den Boden gelegt, einer hat aufgepasst, und Hambleton hatte Farbe dabei, aber nicht mit Pinsel und auch nicht mit Sprühfarbe, sondern stellen Sie sich einen American Diner vor, es gibt eine Ketchupflasche und es gibt eine Mayo-Flasche. Die Ketchupflasche ist mit roter Acrylfarbe gefüllt, die Mayo-Flasche ist mit weißer Acrylfarbe gefüllt. Wenn er auf der Straße erwischt wird, dann hat er sozusagen eine Ketchupflasche, eine Mayo-Flasche dabei. Und was macht er? Er drückt die Farbe und malt um die Leute außenrum. Er malt eine weiße Linie außenrum, wie aus alten Comics oder aus alten Detektivfilmen, so eine Mörder-Outline. Hier ist das Opfer gelegen, und dann macht er nochmal einen Klecks mit der roten Acrylfarbe und aus der Ketchup-Flasche, und das ist dann der Blutfleck. Manchmal gab es auch noch daneben eine Schablone von einem kleinen Smith & Wesson Revolver Colt. Da gibt's noch einige Ergänzungen, und das Ganze ist aber verortet in einer Serie, wo er auch eine eigene Person erfindet, R. Dick Trace It und Mr. Ree, also wie Mystery, aber Mr. Ree, also so heißt dann diese Figur, und es sind ganz viele Anklänge an frühere Detektivfilme, Film Noir, so Figuren aus so 50er Jahre Filmen wie oder Comics wie Dick Tracy Mr. Invisible, The Invisible Man, also all diese Sachen, die werden da verarbeitet. Das ist sehr spielerisch, das ist sehr sehr Popkulturlastig, aber es ist auch düster, und es ist auch eine konzeptuelle Arbeit. Also das geht dann über 15 Städte, und es sind hunderte von Bildern, die er da macht. Und das kommt auf die Titelseiten von vielen Zeitungen, die sagen, ist das ein kranker Witz, was soll denn das? Also viele Leute haben das ernst genommen, die haben dann wirklich gedacht, oh Gott, hier ist jemand umgebracht worden, obwohl zu der Zeit eigentlich, wenn man sich ein bisschen ausgekannt hat, hat man das nicht mehr, gab es diese Mörder-Outlines, es war wirklich eher was man viel früher gemacht hat und was eher so ein filmisches Ding war, um was umzusetzen. Also die Polizei hat sowas tatsächlich gar nicht so oft wirklich gemacht.
Ja, sehr interessant. Damit erregt er erste Aufmerksamkeit mit diesen Image-Mass-Mörder-Serie, ich sag mal Tatort-Kunst. Was wollte er damit wohl aussagen mit dieser Kunst? Er geht ja in die Öffentlichkeit damit und in verschiedenen Städte, wie du gesagt hast. Was war das Ziel?
Also das Ziel ist erstmal nicht unbedingt seinen Namen bekannt zu machen, weil die Arbeiten waren anonym. Es ist ein Spiel mit der Realität, weil es war ja den vielen Leuten nicht mal klar, dass es Kunst ist. Also bei vieler Street Art ist ja immer recht deutlich, das ist jetzt Kunst auf der Straße. Aber hier ist es ja nicht mal klar, ist hier wirklich Kunst passiert oder gab es hier ein Verbrechen? Also das, das so mit dieser Schiene zu arbeiten. Aber wo kommt das her? Sowas wie Street Art gab es nicht, weder als Begriff diesen zugeordnet noch als Konzept. Also das ist was, was er mit erfunden hat. Wo kommt er her? Von der Konzeptkunst, und er macht eine Serie und er will sozusagen mit der Wahrnehmung der Leute spielen, dass man sagt, ja, was ist da los? Was ist da passiert? Ein Ort deutlicher erleben. Und was bei Hambleton ja immer eine große Rolle gespielt hat, auch bei den späteren Serien, diese physische Wahrnehmung. Also viele Kunst wirkt ja nur über den Intellekt, dass man sich kleine Bilder anschaut und sagt, ah ja, das sind die Anspielungen und das und das und das. Aber das sind Sachen, wenn die einem physisch gegenübertreten mit diesen lebensgroßen Dimensionen, dann hat man wirklich erstmal ein ungutes Bauchgefühl. Also das Kunstwerk wirkt auf den Körper, nicht nur auf den Kopf. Und darum ging es ihm.
Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen, wenn Menschen dann diese Kunst gesehen haben, dass sie vielleicht erschrocken sind, haben vielleicht gedacht, da ist wirklich eine Straftat passiert, ein Tötungsdelikt. Er macht diese Serie und in den 70ern, 80ern hat er dann eine neue Idee, eine neue Stilrichtung. Er erschafft eine neue Serie oder wird damit auch sehr berühmt, die Shadowmans, auch lebensgroß, in schwarz gehalten, entweder mit Teer oder schwarzer Farbe. Erklär uns einmal den Hörern, was ist oder wer ist diese Shadowmans?
Also die Shadowman ist die bekannteste Serie. Das ist eine lebensgroße schwarze Silhouette, gemalt, expressiv, also wirklich auch mit Farbspritzern in Bewegung, expressiv mit einem sehr dicken Pinsel, also ein 16 mm Pinsel, also ein richtig dicker Pinsel. Und es wirkt aber so in der Nacht, wie wenn da wirklich jemand stehen würde. Und es gibt sehr, sehr viele Berichte oder Stories, wo das Leute erwähnen und sagen, okay, und dann war ich betrunken und ging um die Ecke und auf einmal stand da so ein Schatten. Und Hambleton erzählt selber mal die Geschichte, dass er an einer Stelle noch einen Shadowman malen wollte, aber da stand dann immer auf der anderen Seite und er wollte nicht beobachtet werden. Und dann am nächsten Tag hat er festgestellt, okay, das ist ja ein alter Shadowman, den ich von mir selber, den ich vergessen hatte. Also sozusagen eine Legende, dass er sich vor dem eigenen Werk erschreckt hat. Und es gibt da wirklich Shadowman, die einfach nur dastehen und bedrohlich wirken. Es gibt aber andere, die einen anspringen, die teilweise ein Messer in der Hand haben, von der Optik. Und also da geht es auch um diese sehr physische Wirkung. Und diese Werke, die sind lebensgroß. Und alles, was wir an Street Art davor haben, gerade auch in New York, also selbst wenn wir an Seymour denken, der manchmal ja größere Slogans gemacht haben oder ein paar andere wenige kleine Arbeiten, die es dann sowas wie 1978, 79, 80 schon gab in New York, das sind alles kleine Sachen. Was macht er? Er macht sie lebensgroß. Lebensgroß heißt, dass sie jetzt auf einmal für Journalisten und für Street-Fotografen interessant werden, weil man kann sie fotografieren wie Menschen auf der Straße. Man hat immer das Gefühl, es passiert was. Und Shadowman, der Begriff, ist ein Begriff, der von den Leuten kommt, die das angeschaut haben, von der Presse kommt. Er selber hat die Serie nicht Shadowman genannt, sondern Nightlife. Er hat gesagt, nachts werden sie lebendig, sozusagen nachts, wenn man betrunken ist oder Drogen genommen hat und müde ist und um die Ecke geht und schlechte Beleuchtung, dann denkt man, da ist wirklich jemand. Also aus dem Augenwinkel, diese Kunst, die aus dem Augenwinkel wirkt. Und das ist sozusagen Nightlife, also nachts, das ist ein Nachtleben, nachts wird sie lebendig. Und deswegen sind eigentlich, ich würde sagen, 98% aller Fotos, die von den Shadowmen existieren, sind tagsüber aufgenommen. Und tagsüber sind sie Gemälde, tagsüber sind sie verletzlich, tagsüber sind sie Werke, wo jemand anderer was dazu malen kann, sie auch kaputt machen kann, zerstören kann. Das sind sie einfach verletzliche Werke. Nachts sind sie gefährlich. Also nachts haben sie auf den ersten, sie können einen erschrecken, vielleicht nicht zu Tode erschrecken natürlich, aber sie können einem einen Schreck einjagen und da, sie haben was Lebendiges. Eine Vorläuferserie, die zwischen diesen beiden Serien ist, die heißt I Only Have Eyes for You und die hat auch schon diesen unheimlichen Anspruch, den wir sozusagen aus den Image-Mass-Mördern kennen, wobei auch diese lebensgroße Figur am Boden hat oder teilweise auch Treppen. Und das sind Papierarbeiten. Da nimmt er sein eigenes Porträt, ein Ganzkörperporträt von ihm selbst, wo er so eine Hand in die Tasche von dem Anzug, also er ist ganz fein angezogen, er wartet, er steht, er hat so einen leicht irren Gesichtsausdruck und er hat eine Hand im Jackett und es schaut so ein bisschen so aus, wie entweder er nimmt gerade einen Geldbeutel raus oder er zieht eine Pistole, also es hat oder ein bisschen was Napoleon-mäßiges, also was Durchgeknalltes, aber man weiß, und die Serie, man weiß nicht, was es ist, und damals kannte ja auch keiner Richard Hambledon, also war es jetzt nicht sofort als Selbstporträt erkennbar, aber eigentlich sind all diese Arbeiten von den Spiegeln angefangen, über die Image Mass Murder bis hin zu den Shadow Men, kann man eigentlich alles als eine Reihe von Selbstporträts sehen, die er da gemacht hat. Und er entwickelt sozusagen diese Ideen immer weiter, dieser lebendigen Figur, die unheimlich ist und auf der Straße ist. Und die Shadow Men sind der Endpunkt.
Ja, ich habe filmische Aufnahmen gesehen, zumindest an eine kann ich mich erinnern. Da steht er auf einem Vordach, es ist wirklich da Nacht, es ist nur ein Scheinwerferkegel von einer Taschenlampe zu sehen und er malt in einer Wahnsinnsgeschwindigkeit, ich bin selber Künstler, eine Figur an diese Wand, aber wie mit Farbe teilweise gespritzt, es kann auch Teer sein mit einem Pinsel, aber das maximal würde ich geschätzt haben, das waren 2, maximal 3 Minuten in einer Geschwindigkeit. Aber ich habe mir mehrere Werke angeguckt, er trifft die Silhouetten zu 100%. Wie schafft man das?
Ich denke, dass er, also zum einen ist es ja ein ausgebildeter Künstler, also kein Autodidakt, also ist jemand, der wirklich eine Kunstausbildung gemacht hat. Und er hat einfach sehr, sehr viel Übung. Also man muss überlegen, es gibt die Schätzungen von ihm selber und auch von anderen sind im Normalfall übertrieben, aber sie kommen doch ran. Ich bin recht manischer Sammler von Fotos von Shadow Men und ich habe ein paar hundert, also unterschiedliche Shadow Men. Und er sagt, dass es ungefähr 450 bis 600 in New York allein gab, also in seinem persönlichen Umfeld, wo er gewohnt hat und ein bisschen weiter raus da, Manhattan. Und dass es ungefähr 1500 in Europa gab, die dann einen eigenen Namen, eine eigene Serie gab, die dann 1984, und die hieß Secret Mission. Und das ist meiner Ansicht nach völlig übertrieben, weil ich pro Stadt, da war er in 22 Städten in Europa, wo er die angebracht hat, und er sagt 1500, wenn man das teilt, 22 durch 1500, das sind fast 70 Shadowmen pro Stadt, die er angebracht hat. Aber er hat einfach sehr, sehr viel Übung. Er hat natürlich auch im Studio viele Shadowmen gemacht, aber die auf der Straße sind unglaublich viel. Er musste schnell sein. Er hat ja viel Erfahrung schon ab 1976 damit gehabt, vor der Polizei wegzulaufen, schnell zu arbeiten. Und so kriegt man das hin. Das ist wie Harald Nägli, der sozusagen in wenigen Sekunden eine perfekte Linie hinkriegt.
Ja, das ist diese berühmte echte Linie, spricht man unter Künstlern, die aus dem Innen herauskommt, die man halt nicht erlernen kann. Da braucht man eine Gabe für. Ich kenne es selber, es gibt eine unechte und eine echte Linie. Aber ich bin begeistert mittlerweile, als ich Werke von ihm gesehen habe, wie die Proportionen stimmen, wie man nur in dieser schwarzen Silhouette, aber die Gedanken allen wirklich da vorspielen. Es ist ein Schatten von einem wahrhaftigen Mensch. Du hast es schon erwähnt, er ist dann von New York aus weiter in die Welt gegangen, auch mit dieser Shadowman-Serie unter anderem Namen. Und Richard Hambledon steht ja auch dafür, dass er die Street Art hoffähig gemacht hat und in andere Länder gebracht hat. Wie ging das vonstatten?
Genau, also Richard Hambledon hat sozusagen diese zweite große, also abgesehen davon, dass er sozusagen mit den Materialien und mit den Dimensionen ein Pionier war, also ein Paste-Up-Pionier, ein Schablonen-Graffiti-Pionier, ein Maler-Pionier, aber auch, dass er weltweit reist. Also das, was heute selbstverständlich ist, denken wir an Banksy, Invader etc., diese serielle Arbeiten und dieses Arbeiten international, das beginnt mit Richard Hambledon. Wir haben mit Gérard Slotikamien, der ist mal in Ulm und ein bisschen in Frankreich rum früher, aber das ist immer noch sehr beschränkt. Aber Richard Hambledon macht es in riesenhafter Ausführung. Also wirklich Dutzende Werke in allen großen Städten Europas. London, Paris, Berlin, München, Venedig, Basel, Rom, überall bringt er seine Werke an. Und das hat unterschiedliche Auswirkungen, je nachdem, wie die Szenen vor Ort sind. In manchen Städten gibt es kaum Fotos oder gibt es kaum Dokumentation überhaupt, hat es keinen größeren Nachhall gefunden, aber in anderen Städten, zum Beispiel in Amsterdam oder in Köln oder in Berlin oder in München, da haben wir wirklich sehr viele Fotos, die alle sehr schwer zu finden sind, aber ich habe da jetzt über die letzten Jahre die ganzen Fotografen ausfindig gemacht. Es gab dann Zeitungsartikel Berlin, in Wien, in Amsterdam, immer große Artikel. Was ist da? Was ist hier passiert? Wer kam hier? Also steht auch ganz selten dann Richard Hambledon dabei, aber es sind seine Shadowmen. Genau, also das ist was Neues. Also dass man weltweit reist und teilweise wirklich Sachen anstößt. Also in Köln und Paris hat er wirklich was angestoßen zum Beispiel.
Ja, dafür steht er ja auch, deshalb auch The Godfather of Street Art, dass er das wirklich in andere Länder bringt, mit einer der ersten. Du hast es schon erwähnt, Berlin, Köln, München. Wir haben also auch Spuren von ihm hier in Deutschland gehabt. Köln ist gar nicht so weit vom Münsterland hier entfernt, also war er auch hier in Deutschland unterwegs.
Genau, also er war auch in Hamburg. Ich habe für Hamburg bisher nur ein einziges Foto entdecken können, aber ich habe alle Bekannten, meiner Ansicht nach, alle in Köln und Düsseldorf. Also das ziehe ich jetzt mal zusammen, auch wenn das weder die Kölner noch die Düsseldorfer gern hören. Aber in diesem Bereich war er da sozusagen auch und da gibt es auch einige Bilder. Da erscheint dieses Jahr, Ende dieses Jahres, ein Artikel von mir, wo ich mich mit den Kölner und Düsseldorfer, die Kölner Exemplare, mich damit beschäftige. Und das Interessante ist, und eben München, Berlin haben wir auch schon erwähnt, das Interessante ist, der letzte Shadowman hat bis 2018 durchgehalten. Also der war auf einem, der ist 1984 gemalt worden, ist 2018 erst übermalt worden, wie eine Renovierung stattgefunden hat an ein Gebäude. Und ich konnte das wirklich lang nachweisen, dieses Werk, und habe dann Leute gefragt, die da gegenüber ein Fotostudio haben, wann denn das geändert wurde. Und das war wirklich erst 2018. Also das muss man sich mal vorstellen, für sowas Kurzlebiges wie Street Art ist das ja, das ist unglaublich, dass sowas 30 Jahre hält. Aber das spricht auch dafür, wie wertgeschätzt solche Sachen wurden.
Na, ist ja fast ein Gold-Nugget und unheimlich schade, dass das nun zerstört wurde. Wo hang dieser letzte bis 2018?
Ich müsste tatsächlich nachschauen, wie die Straße heißt, aber er wurde eben 2018 übermalt und danach war ein sogenannter Saarschädel der Chaotenbande, also eine Graffiti-Crew, war aus Raum Köln, aber die auch im Saarland unterwegs sind. Aber die haben den nicht übermalt, soweit ich das verstanden habe, sondern der Besitzer hat einfach das Tor renoviert. Es war immer so ein Tor, was nachts runterkam. Wahrscheinlich auch ein Grund, weswegen ich es so lange überlebt hat, weil es eben tagsüber nicht zu sehen war.
Ja, kommen wir noch einmal zurück. Ich habe mir seine Werke genau angeguckt, war echt fasziniert von dieser Kunst, die in diesen Proportionen auch steht, die er immer wieder trifft genau. Und ich habe mich an manchen Stellen erinnert an Werke auch von Jean-Michel Basquiat, der auch so einen schwarzen Kopf von sich gemalt hat, ganz in schwarz. Aber auch aktuelle Werke von Banksy, der jetzt so eine Serie geschaffen hat mit Tieren, die auch nur schwarze Silhouetten darstellen. Meinst du, dass Spuren in beiden Künstlern irgendwie von Hambledon auch drinstecken?
Also es gibt da einige Bezüge. Also zum Beispiel einer der bekanntesten Street-Art-Fotos von Hank O'Neill, der in Schwarz-Weiß fotografiert hat, zeigt nachweislich einen Shadowman, über den Basquiat einen Totenschädel gezeichnet hat. Also Basquiat hat interagiert mit den illegalen Shadowmen, weil Basquiat ja auch auf der Straße gezeichnet hat. Und da ist man sich eigentlich sicher, dass das Hambledon, also dass es über einem, also dass Hambledon und Basquiat da in einem Werk zu finden sind. Aber es gibt ein Foto danach und es ist ziemlich sicher, dass Hambledon selber das übermalt hat, auch wenn er später in einem Video sagt, ja, er findet es ja toll, wenn es da diese Interaktion gibt. Aber er hat eigentlich das nur gemocht, wenn die Interaktion nicht zu viel Raum, also wenn die sozusagen nicht Center Stage genommen haben, also sozusagen sein Werk als Plattform verwendet haben. Wenn die irgendwo am Rand waren, dann fand er das okay, hat es auch nicht übermalt. Aber wenn die zu frech wurden, dann hat er sie übermalt. Und er hat, also Hambleton hat einen Basquiat auf sich selber übermalt. Das kann ich fotografisch relativ leicht nachweisen. Und ja, Basquiat ist jemand, der überall Inspiration aufgenommen hat. Und es würde mich nicht wundern, wenn da auch Inspiration von Hambleton kommt. Und Hambleton ist früher, also die Street Art von ihm ist älter, die Shadow Man, dieser Kopf, den du da erwähnst, das ist was, was Basquiat später gemacht hat. Und zu Banksy gibt's auch, es gibt von Banksy kein direktes Zitat, wo er sagt, ich finde Richard Hambleton toll, aber es ist aus dem Banksy-Umfeld zu vernehmen, dass er ein Fan ist von Hambleton und dass er den gut fand. Und es gibt ein Werk aus der damaligen Serie New York, zu der Zeit hat Hambleton noch gelebt, soweit ich mich erinnere, wenn ich jetzt richtig schaue, wo eine Figur eben auch lebensgroß in Schwarz an einer Mauer lehnt, die man ein bisschen in diese Richtung interpretieren kann. Hambleton hat natürlich nicht hauptsächlich mit Schablone gearbeitet, sondern er hat Schablonen nur als Detail verwendet. Aber diese Silhouetten, die Banksy verwendet, die gibt's natürlich schon auch in anderen Zusammenhängen. Aber Silhouetten sind immer was auf Schnelligkeit deutet und auf was nachts anders wirkt als am Tag.
Ja, kommen wir noch einmal zurück zu seinem Leben, was ja irgendwie tragisch verläuft, auch dann in den 90ern spielen Drogen eine sehr große Rolle, er ist auch drogenabhängig, nimmt einen körperlichen Verfall auch an, ich habe dann Bilder von ihm gesehen im Gesicht, wo er ziemlich entstellt ist, auch im Nasen- bzw. Lippenbereich, gar nicht zu vergleichen mit den anfänglichen Bildern, wo er ein junger Künstler ist, sehr gut aussieht. Ja, und er gerät in Vergessenheit, kann man zwar sagen, glaube ich, im Vergleich dazu Jean-Michel Basquiat, Keith Haring, die irgendwo on vogue sind, on top sind, auch nach ihrem Tod noch hoch gehandelt werden, dümpelt Richard Hambleton so ein bisschen vor sich her oder vor sich hin. Und dann passiert, glaube ich, was in den 90ern nochmal für ihn, wo er zurückgeholt wird, eigentlich in die Kunstszene, Giorgio Armani holt ihn zurück und macht mit ihm zusammen etwas. Was war da?
Also das ist ein bisschen später, das ist glaube ich erst 2008. Also okay. Hambleton ist jemand, der im Gegensatz zu Haring und Basquiat dann nicht an Heroin oder AIDS stirbt in den 80ern oder 90ern, obwohl das seine Hauptzeit ist, sondern er lebt bis 2017, glaube ich, 2016, 17 stirbt Hambleton. Und also er überlebt all diese Leute, aber für eine lange Zeit ist er sozusagen halb obdachlos, lebt irgendwie unter einer alten Tankstelle, ist schwer heroinabhängig und hat diverse Krankheiten, also ein Krebs, der sein Gesicht isst, also wirklich auffrisst. Und teilweise hat er nicht das Geld, aber teilweise weigert er sich vor allem auch, sich zu behandeln. Es gibt dann so eine Legende von einem seiner Fotografen, der hat gesagt, der Körper war sozusagen so vergiftet von Heroin, dass der Krebs keine Chance hatte, weiterzuwachsen, weil selbst die Krebszellen, also so ein bisschen wie eine Chemotherapie mit Heroin, dass die Krebs, das ist natürlich wahrscheinlich aus medizinischer Sicht Schwachsinn, aber das sind, die halbe Nase war weg, also wir haben Kokain, Heroin und so weiter. Er hat sich dann immer nur noch von der einen Seite fotografieren lassen, hatte sozusagen so eine Dauerwunde im Gesicht und also das halbe Gesicht, oder dieser halbe Teil war dann weg, aber er hat lang überlebt, er war aber auch lang dann funktionabel, er hat immer gemalt. Ich habe vor kurzem mich mit einer Künstlerin Jane Bauman unterhalten, die hat gesagt, ja, die auch mit ihm zusammen in einer Galerie war in den frühen 80ern, die ihn auch da seit dieser Zeit kannte. Er hat gesagt, ja, dem, wenn du auf der Straße begegnet bist, der hat dann hinter sich einen Baseballschläger hergezogen und war ein Junkie und man hatte sozusagen, dem ist man nicht zu nahe gekommen. Der war so irr und so, aber das war natürlich auch ein Selbstschutz, weil der natürlich ein leichtes Opfer war für Leute. Aber das ist ja in diesem Film von Oren Jacoby, der auch mehrere Preise gewonnen hat, wird es auch sehr, sehr deutlich, dass der dann wirklich halt für ein bisschen Heroin oder ein bisschen Geld hat er dann Bilder weitergemacht. Er hat immer Kunst gemacht, aber war halt ein totales totaler Chaotiker, der mit dem halt nicht zusammenarbeiten konnte, der sich an keine Verabredung halten konnte. Und das war auch ein Grund, weswegen er dann in den 80ern dann relativ bald fallen gelassen wurde, weil er mit niemandem, keiner konnte mit dem zusammenarbeiten. Das war ein Junkie, der war unzuverlässig, der hatte keine Lust. Dann ist er halt in Vergessenheit geraten.
Ja. Und dann kommt, glaube ich, Armani nochmal und macht mit ihm aber auch eine Serie.
Genau, es gibt dann diese zwei Typen, muss ich jetzt gerade selber mal spicken, Vlad und Andy, also Wladimir Reutfeld und Andy Valmorbia. Das sind zwei Typen, die dann 2008 den wieder ausgraben und sagen, oh, der lebt ja noch. Und haben den gefunden, die haben den unterstützt, die haben den sozusagen gezwungen, auch zu arbeiten. Und die sind sehr gut im Organisieren. Die machen eine Ausstellung, die dann auch weltweit tourt, die Riesenaufmerksamkeit kriegt, unter anderem Armani. Es werden Werke zum guten Zweck versteigert. Der kriegt Riesen-Publicity. Alle möglichen großen Medien bemühen sich wieder und sagen, oh Gott, der lebt ja noch, und machen da sozusagen ein Wiederaufstehens Interview mit ihm. Also das ist wirklich wie so ein zweiter Frühling. Aber auch die hatten eine schwere Zeit mit ihm und er, glaube ich, mit ihnen auch. Also da will ich mich jetzt auch gar nicht genau äußern. Aber einer von den beiden ist mittlerweile ein verurteilter Straftäter, weil er irgendwie Kunst, ja, das kann man selber mal nachlesen. Also das sind auch Leute, die man sich nicht unbedingt wünscht, dass sie für den Nachlass sich kümmern. Und es gab ja jetzt ein Buch, renommierter Bilderverlag Rizzoli in New York veröffentlicht, aber das Buch ist eine Katastrophe letztendlich, weil ganz viele wichtige Serien kommen da kaum zur Sprache, die Texte sind schlecht. Also das ist jemand, der eigentlich noch nicht wirklich aufgearbeitet ist, weil da Leute eben die Hand drauf haben, die entweder schweigen und warten oder die eben Sachen raushauen, um schnell Geld zu verdienen. Also es ist eine ganz tragische Situation.
Ja, diesen Eindruck habe ich auch gewonnen bei den Recherchen zu dieser Episode. Man findet wenig Gehaltvolles über ihn dokumentarisch. Auch filmisch habe ich wenig gefunden in Europa, fast gar nichts. Du hast gerade einen Film erwähnt, kannst du den nochmal erwähnen? Ich glaube, über einen großen Streaming-Dienst gibt es einen Film, der in Amerika gedreht wurde, der ziemlich gut sein muss. Kannst du nochmal den Film erwähnen? Und warum ist das so, dass man dokumentarisch so wenig über ihn erfährt? Er ist ja irgendwo, wirklich trägt er ja den Titel Godfather of Street Art. Er hat das ja mit Empire gehoben.
Also er fällt da ein bisschen in die Analog-Digital-Gap. Also der war analog unglaublich viel publiziert. Es gibt unglaublich viele Artikel aus den 80er Jahren, aus allen möglichen Herren Ländern, eben sowas wie Life Magazine, das war ja damals eine der größten Sachen. Er war in der New York Times, Daily News, also überall in großen Zeitungen, im Art-Magazin in Deutschland auch, also überall war der präsent, aber dann halt lange nicht mehr. Und dieser Film, der ist ja gerade noch zu Lebzeiten, also die Premiere war ein paar Monate vor Hambletons Tod. Der Film ist von Oren Jacoby und heißt eben programmatisch Shadow Man einfach. Und es ist eine Dokumentation, wo es sehr viel um die Person geht, und aus meiner Sicht ein bisschen zu wenig um die Kunst. Also gerade auch die Shadowman-Serie wird dann so mit so einer Dia-Show so ein bisschen abgehandelt. Die früheren Serien davor kommen teilweise gar nicht raus, die konzeptuellen Arbeiten auch nicht. Das ist trotzdem ein guter erster Einstieg, weil man lernt sehr viel über diese Personen und wie unzuverlässig der ist und diese ganzen Probleme und dieser gesundheitliche Verfall und so, das kommt da schon alles raus und es ist ein Anfang. Also jeder muss der irgendwie dazu forscht oder sich mit dem näher beschäftigt, sollte sich diesen Film anschauen. Der ist auch gut, der hat auch Preise gewonnen, aber es ginge noch besser, sagen wir mal so.
Ja, kommen wir zum Ende hin nochmal zu zwei Punkten, die ich erwähnen möchte. Zum einen ist noch bis zum 23. Februar 2025, ich wiederhole nochmal 2025, eine Ausstellung Illegal Street Art Graffiti 1960 bis 1995 im Museum Saar, Historischen Museum Saar in Saarbrücken zu sehen, die du mit kuratiert hast. Und in dieser Ausstellung haben wir auch Bilder von einem Shadowman.
Genau, also ich bin der alleinige Kurator dieser Ausstellung und wir haben 3 Serien Richard Hambletons in der Ausstellung. Also wir haben Image Mass Murder, also diese Outlines, die haben wir tatsächlich auf dem Boden in Lebensgröße. Wir haben 3 Shadow Men projiziert hintereinander. Die Pariser, ein Beispiel aus Paris, wo er neben Slotty Camien und Jérôme Mesnogère, also zwei große Namen der Street-Art-Szene, die sagen, wow, das ist toll, was der macht. Also es gibt ein Zitat von Slotty Camien, der hat gesagt, also ich mit dem habe ich meinen Meister gefunden. Das ist so gut, was der macht. Ich bin begeistert. Der hat Black Lerat angeblich ja dazu gebracht, lebensgroße Schablonen zu machen, auch wenn es irgendwie von den Datierungen nicht so ganz zusammenpasst. Aber ganz viele Leute beziehen sich auf diesen Künstler. Und ich habe ein Foto, wo man einen Nacht-Shadowman sieht. Und die 3. Serie ist eben diese Zwischenserie zwischen den beiden, I Only Have Eyes For You, wo er mit Paste-Up gearbeitet hat. Und zwar hat er da Plakate genommen, die ganz schnell ausbleichen. Und am Anfang sieht man sozusagen sein Gesicht und seinen Körper. Und nach etwa 3 Monaten sind die weiß. Also sozusagen wie eine Gegenserie in weiß zu den schwarzen Shadowmen. Da zeige ich sozusagen den Verfall auf einer Wand, weil ich da mehrere Fotos von unterschiedlichen Fotografen im Laufe der Zeit gefunden habe. Und man sieht, so hat es am Anfang ausgeschaut. Und dann kommt noch was dazu. Und dann kommt noch die Punkband dazu. Und dann macht der noch eine Schablone daneben. Und dann kommt da noch ein Poster von Avant daneben. Also da ändert sich noch ganz viel. Also das ist auch das Coole an Shadowmen, dass die so einladend sind für andere was hinzuzufügen.
Ja, für mich waren sie auch Inspiration. Nebenbei, ich arbeite gerade an einer Black Series, beschäftige mich dann mit der Farbe Schwarz in der Kunst und entwerfe auch schwarze Kunstwerke. Und ich bin jetzt so inspiriert, auch so angefixt von Richard Hambleton und seinen Shadowmans, dass ich, glaube ich, ein Werk diesem großen Künstler widmen werde als Hommage. Wie auch immer das aussehen wird, ich habe schon erste Gedanken. Abschließend, Ulrich, du als Experte in diesem Bereich, Richard Hambleton, was wird von ihm bleiben? Er ist 2017 verarmt, fast vergessen, gestorben. Was wird von ihm bleiben? Und trägt er diesen Titel, Godfather of Street Art, wirklich berechtigt? Deine Einschätzung dazu?
Ich denke, Richard Hambleton wird bleiben, weil er eben einige Sachen neu angestoßen hat, weil er zum Beispiel auf dem Cover von dem Buch Street Art 1985 aus New York von Alan Schwarzman, da ist er auf dem Cover. Und das ist für viele der erste Anlaufpunkt, sich mit Street Art dieser Zeit auseinanderzusetzen. Für diese typische East Village Art neben Keith Haring und Basquiat ist er eigentlich der 3. große Name, an dem keiner vorbeikommt. Und eben, wenn man dann länger denkt Richtung Street Art, eben dieses internationale Reisen und auch diese lebensgroßen Figuren, da hat er Pionierarbeit geleistet, zumindest in Amerika, an dem kommt man nicht vorbei.
Ja, ich mit meiner Sicht als Künstler auf seine Shadowmans speziell, ich finde sie genial. Ich bin begeistert, in welcher Geschwindigkeit er genau die Proportionen trifft. Er arbeitet mit einer Farbe und trotzdem erweckt er damit Emotionen. Er erweckt was Physisches bei den Menschen, die sich vielleicht erschrecken. Er bewirkt was mit dieser Kunst. Ich bin begeistert. Ich bin auch begeistert von dieser Episode. Wir erwähnen nochmal die Ausstellung Illegal Street Art Graffiti von 1960 bis 1995. Eine spannende Ausstellung bis zum 23. Februar 2025 noch im Historischen Museum Saar in Saarbrücken. Und die letzten Worte gehören dir, Ulrich. Ich bedanke mich schon mal für dieses tolle Interview.
Dankeschön. Einen schönen Tag euch.
Ja, ich bedanke mich auch noch bei unseren Hörern, dass ihr uns wieder bis zum Schluss zugehört habt. Heute hatten wir eine Episode Street Art über den Künstler Richard Hambleton, der 2017 verarmt, vergessen fast gestorben ist und zu den Godfather of Street Art gehört. Ein Interview mit dem Experten Dr. Ulrich Blanger und Kurator der Ausstellung Illegal Street Art Graffiti im Historischen Museum Saar. Herzlichen Dank, bis dahin, euer Mino.
Das war Lecker Kunst, leicht verständlich. Ein Podcast von und mit Mino. Du kennst Menschen, die sich auch für die Kunst interessieren könnten? Dann teile diesen Podcast doch gerne mit ihnen oder gib uns eine Bewertung. Damit hilfst du auch anderen, uns zu finden.